Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Wie geht es weiter in Sachen Corona? Das beschäftigt heute Bund und Länder bei einer Videokonferenz. In NRW war Ministerpräsident Armin Laschet mit vorgezogenen Weihnachtsferien bereits vorgeprescht. Ein aktuelles Stimmungsbild aus Nordrhein-Westfalen bekommen wir gleich von unserem Korrespondenten. Dieser Corona-Winter trifft besonders Obdachlose hart. Denn die Kapazitäten in den Notunterkünften wurden deutlich verkleinert. Zu hoch ist das Infektionsrisiko. Dazu kommt, nun müssen sie vor der warmen Mahlzeit jeden Abend zum Corona-Test antreten. Das passiert nicht ohne Widerrede. Eine Reportage aus Berlin hören Sie gleich. Und wie schützen wir ältere Mitmenschen in der Pandemie? Tübingen geht mit einer pragmatischen Lösung voraus und bietet Seniorentaxis an, die so viel kosten wie ein Busticket. Unser Reporter hat sich umgehört, wie das Modell in der Stadt ankommt. Zur Stunde beginnt der Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern. Ursprünglich war die heutige Videokonferenz als Zwischenbilanz zum November-Lockdown-Light gedacht. Doch mittlerweile ist eine Beschlussvorlage des Bundes an die Öffentlichkeit gelangt, aus der hervorgeht, dass zumindest die Bundesregierung schärfere Kontaktbeschränkungen beschließen möchte. Die ersten Ministerpräsidenten haben sich allerdings schon geäußert, dass sie heute noch nicht über weitere Corona-Maßnahmen entscheiden wollen. Wobei NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bereits letzte Woche mit vorgezogenen Weihnachtsferien vorangeprescht ist. Meine Frage an unseren Korrespondenten Moritz Küpper in Düsseldorf. Wonach sieht es jetzt aus? Wird es neue Beschlüsse zur Eindämmung der Pandemie geben oder nicht?
Also ganz genau kann das wohl keiner sagen. Wir haben, was wir wissen, ist jetzt, dass es dieses Treffen, diese Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin eben mit den Ländern gibt, dass es diese Beschlussvorlage gibt, die aus der Bundesregierung, aus Feder stammt, die in der Öffentlichkeit bereits lanciert wurde. Und das alles ist ja ein Ablauf, den wir in der Vergangenheit immer schon mal wieder erlebt haben, in dem diese Beschlussvorlagen vorzeitig an die Öffentlichkeit gehen. Darin werden ja jetzt die Regeln noch einmal verschärft. Also beispielsweise soll der Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur mit Angehörigen des eigenen Hausstandes oder maximal zwei Personen eines weiteren gestattet sein. Ähnliches geht dann auch weiter im Hinblick auf das Weihnachtsfest, auf private Feiern. Es klang schon oder wurde schon durchgestochen, dass es die Schulen wohl diesmal nicht betreffen soll. Aber das sind alles Punkte, die im Kanzleramt wohl für sinnvoll erachtet werden. Deswegen hat man dieses Papier ja auch lanciert und man möchte damit wohl den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten ein wenig den Druck aufbauen, sie dazu zu bringen, dem zuzustimmen. Letztendlich sind denn das alles Maßnahmen, die eben über die nicht der Bund zu bestimmen hat, sondern die Länder. Und Sie haben es auch schon angedeutet, aus den Ländern gibt es auch schon erste Kritik bereits im Vorfeld dieses Treffens. Das ist kein Vorschlag, der mit den Ländern besprochen oder abgestimmt ist. Im Gegenteil, schrieb beispielsweise die Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, bei Twitter. Und auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der äußert sich eher kritisch. Die Bild-Zeitung zitiert ihn damit, dass es bis Sonntagabend keine konkreten Verschärfungen für Schulen gegeben habe. Laschet fordert daher eine Erklärung des Kanzleramtes darüber, wie diese Beschlussvorlage zustande gekommen ist. Er sagt, so zitiert ihn zumindest die Bild-Zeitung, die Menschen verlieren das Vertrauen.
Nun gilt NRW seit zwei Wochen als Risikogebiet. In Köln sind bereits 92% der Intensivbetten belegt, laut DIVI-Intensivregister. Mit welchen Forderungen geht Laschet heute noch in die Verhandlungen?
Also Laschets Position ist relativ klar, würde ich sagen. Er hat sie in Interviews in den letzten Tagen auch noch einmal verdeutlicht. Gestern Abend beispielsweise bei der Internetsendung Bild Live. Der Termin heute, sagte Laschet da, das sei eine Art Zwischenbilanztermin. Da kann man noch keine Entscheidung darüber fällen, wie es nach dem 30. November endgültig weitergehe. Er empfehle, ruhig und besonnen zu handeln. Das ist im Übrigen eine Position, die auch anderswo in anderen Ländern und auch über Parteigrenzen hinweg geteilt wird. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil beispielsweise, der plädiert ebenfalls für einen längeren Beobachtungszeitraum, bevor es eben etwaige neue Beschlüsse zur Corona-Eindämmung geben soll. Er spricht da von einer Woche oder 10 Tage, bis man eben ein Konzept zum Jahreswechsel oder bis zum Jahreswechsel hin beschließen könne. Er sagt wörtlich, wir tun uns eher einen Gefallen damit, wenn wir insgesamt mit einem geschlossenen, überzeugenden Konzept für Weihnachten, für Neujahr, für den ganzen Dezember aufwarten, anstatt scheibchenweise vorzugehen. So hat es Weil zumindest heute Morgen im Norddeutschen Rundfunk gesagt.
Geschlossenheit ist das Stichwort. das Stichwort. Für seinen Vorstoß, die Weihnachtsferien zu verlängern, hat Laschet bereits viel Kritik bekommen. Welches Standing hat er heute in der Bund-Länder-Konferenz?
Naja, ich denke schon, dass er ein großes Standing haben wird oder hat. Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Laschet gehört der CDU an. Das ist ja durchaus eine Partei, wenn ich das jetzt mal so salopp formulieren darf, die etwas zu sagen hat momentan im Land. Dieser Vorstoß, die Weihnachtsferien zu verlängern um 2 Tage und somit das Wochenende dann noch mitzunehmen, also einen längeren Zeitraum zu sorgen, der hat hier in Nordrhein-Westfalen selbst auch für viel Wirbel gesorgt. Laschets Schulministerin Yvonne Gebauer vor der FDP, die hat diese Debatte ja ursprünglich vor einigen Wochen als unnütz abgetan. Dann war Laschet vergangene Woche selbst in einer Sendung des WDRs. Dort kam die Anregung von einem Kind. Er hat versprochen, diese mitzunehmen und tags drauf wurde eben dieser Beschluss verkündet. Und jetzt sind da aber immer wieder noch Fragen offen, beispielsweise was Schularbeiten oder Prüfungen betrifft, die in diesem Zeitraum seien, auch Kinder, die betreut werden müssen. Also das zeigt einfach, dass die Politik, die Vorgehensweise der Politik hier selbst immer wieder Fragen aufwirft, dass man nicht genau weiß, was richtig ist, gerade auch im Hinblick für einleuchtende und klare Kommunikation. Und in Nordrhein-Westfalen stellt sich speziell noch die Situation, dass es mitunter schwierig ist, weil die FDP ja hier auch in der Regierung beteiligt ist.
Genau, Sie sagen es, die FDP, die profiliert sich ja zurzeit vor allen Dingen als Kritikerin von allzu strikten Corona-Maßnahmen. Wie hoch ist der Druck auf Laschet in der schwarz-gelben Koalition?
Also der Druck, der ist schon da hier in Düsseldorf. Da hat man von liberaler Seite durchaus klar gemacht, dass man die Maßnahmen nicht mehr in den Dezember verlängern möchte, dass man strikt dagegen sei. Und das kann natürlich zum Problem werden. Nicht unbedingt heute. Wie gesagt, das soll ja alles noch vertagt werden. Aber der November neigt sich ja dann irgendwann dem Ende entgegen. Und dann muss es Entscheidungen geben. Und so wie die FDP, die Liberalen, da mittlerweile einen ja eher scharfen, strikten Kurs fahren, wird das automatisch zu einer Art Koalitionskrach dann hier in Düsseldorf kommen. Ich bin gespannt, wie das Ganze aufgelöst werden will. Denn auch die FDP im Bund hat sich ja da eindeutig positioniert. Allerdings, da ist sie in der Opposition, da fällt das einfacher als hier im Land in Nordrhein-Westfalen, wo sie die Regierung mitträgt.
Gerade tagt der Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern. Ein Lagebericht aus NRW von unserem Landeskorrespondenten Moritz Küpper. Antigentests können im Vergleich zu PCR-Tests schnell Ergebnisse liefern, denn sie weisen nicht das Erbgut, sondern Eiweiße des Virus nach. So ist bereits 15 Minuten nach einem professionellen Rachen-Nase-Abstrich das Ergebnis da. In Berlin werden diese neuen Corona-Schnelltests bereits in Alten- und Pflegeheimen eingesetzt. Und auch in Notunterkünften für Obdachlose wünscht sich Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach von der Linken am liebsten flächendeckend, sofort und bei allen so einen Antigentest. Doch ganz unproblematisch ist das nicht. Die Kapazitäten in den Notunterkünften sind begrenzt und nun steht auch noch der Berliner Winter vor der Tür. Und so kommt es abends in Berlin vor den Notunterkünften teils zu dramatischen Szenen. Anja Nils hat für uns eine Einrichtung besucht.
Die Stimmung ist gereizt. Abends um 7:30 vor der Notunterkunft der Berliner Stadtmission am Hauptbahnhof.
Einfach hinten anstellen und dann können Sie auch rein.
So, please just let me go. No food, no nothing, just sleep.
Ja, aber Sie müssen trotzdem warten wie alle anderen.
Über 2 Dutzend Obdachlose stehen in einer langen Schlange und warten. Denn bevor es eine warme Suppe und ein Bett für die Nacht gibt, ist hier ein Corona-Schnelltest obligatorisch. Jeden Tag aufs Neue. Und das bedeutet anstehen und warten. Auf eine Wartenummer, dann auf den Test, der unangenehm ist, und dann auf das Ergebnis. Für gute Laune sorgt das nicht.
Na, da jeden Tag mit einem Stäbchen in den Hals zu gehen, das ist überflüssig. Das kann man mal ab und zu machen, aber doch nicht jeden Tag.
Dennoch stehen nun jeden Abend am Eingang der Notunterkunft 4 Menschen mit blauen Plastikkitteln, Mundschutz und Visier vor dem Gesicht und entscheiden per Teststäbchen über ihr Schicksal. So sehen das die Obdachlosen, sagt der Leiter der Kältehilfe Ulrich Neugebauer. Wegen der Corona-Bestimmungen musste er die Anzahl der Schlafplätze um knapp die Hälfte reduzieren.
Ich habe das Gefühl, es ist wie ein Pulverfass. Und das merken wir, wie die Menschen mit uns umgehen, wie die Aggression und die Gewalt gegenüber Mitarbeitenden steigt. Die stehen alle freundlich vor einem, ja, lächeln einem an und sagen, wieder testen, ja, und in ihnen kocht's. Ich habe doch aber gestern getestet. Aber du kommst nur rein, wenn du getestet hast, gehst du weg. Und früher war die Lehrterstraße immer ein Ort. Du konntest 4,5 Promille haben, du konntest vorher jemanden umgebracht haben. Du kamst immer hier rein, immer, die ganze Nacht. Und jetzt dürfen nur noch 80 Leute rein. Und jetzt stehen die hier und wissen, wenn ich nicht rechtzeitig dastehe, kriege ich keinen Platz. Das macht total Druck. Ja, und dann stehen da noch diese Gespenster in dem blauen Kittel.
So wie Dr. Andreas Lindner von der Charité. Er wertet heute die Proben aus. Sorgfältig verteilt er je einen Tropfen Testflüssigkeit auf kleine Plastikträger, die so ähnlich funktionieren wie ein Schwangerschaftstest.
Die sind wirklich klasse. Ich bin auch nett in der Handhabung und nicht kompliziert. Und so eine erfahrene Person, die schafft so 20 pro Stunde sogar. Und das ist ja genau das, was wir heute hier brauchen. Wir haben hier, glaube ich, 80 Leute zu testen. Und die sollen jetzt nicht 5-6 Stunden warten, sondern wir sollen in 2 bis 3 Stunden fertig sein.
Dennoch wird die Schlange draußen immer länger. Viele der Männer sprechen kein Deutsch. Immer mal wieder müssen Betreuer der Stadtmission an den Mundschutz erinnern. Eine Frau sitzt auf einem kleinen Mäuerchen, neben ihr ein stark alkoholisierter Mann. Es ist jetzt schon kalt, aber noch ist es nicht Winter. Einige Testergebnisse waren bereits positiv, sagt Anna Behnke von der Stadtmission.
Wenn es ein Verdacht ist, dann werden sie isoliert alleine in Einzelzimmern mit eigenem Bad. Und wenn wir den zweiten Test gemacht haben, den PCR-Abstrich und wissen, die Person hat Corona, dann kommt sie auf die Quarantänestation. Da können sie auch in Gruppen miteinander. Also wenn alle zu Corona haben, können sie sich nicht mehr anstecken, dann sind sie auch gemeinsam da dann 14 Tage. In der Quarantänestation sind die Menschen medizinisch betreut, da arbeiten auch Ärzte, die regelmäßig gucken.
Und dennoch ist diese Aussicht für die Obdachlosen die Hölle, sagt Katrin Liebscher vom Arbeiter-Samariter-Bund. Sie betreibt eins der Hostels, die im Rahmen der Kältehilfe jetzt zusätzlich für Obdachlose zur Verfügung stehen und hat Gäste und Mitarbeiter ebenfalls bereits getestet. Sie befürchtet, dass die Corona-Schnelltests dazu führen, dass die Menschen lieber wieder im Freien übernachten.
Weil sie das eben halt hören, das spricht sich rum, dass eben getestet wird oder werden soll. Und die haben natürlich Angst, dass sie dann irgendwo festgehalten werden. Sie wollen ihre Freiheit. Deswegen sind sie auf der Straße oft.
Bei der Stadtmission sind einige positiv Getestete bereits geflohen. Eingesperrt wird niemand. Eine Lösung für das Problem ist nicht in Sicht. Sorge bereitet Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach auch die Tatsache, dass die Tests laut Gesetz nur von ausgebildeten Ärzten und Pflegern durchgeführt werden dürfen. Viele Hilfseinrichtungen könnten deshalb gar nicht testen. Das müsse vom Gesetzgeber geändert werden.
Weil wir finden keine Ärzte, die sich von 17 bis 23 Uhr vor alle Kältehilfeeinrichtungen stellen. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir da jetzt Unterstützung auch kriegen, weil das ist tatsächlich nochmal ein ziemlich hoher Schutz, wenn wir testen und feststellen, wo Leute positiv sind, weil ja auch durchaus die Symptome unterschiedlich sind oder auch gar nicht sind.
Von den Obdachlosen hat kaum jemand Angst vor dem Virus. Sie kennen das Leben draußen und manch einer hat eigene Strategien entwickelt und ertränkt Sorgen einfach in Alkohol.
Schlechte Idee, because coronavirus now. What is coronavirus? And free bottle vodka? It's no coronavirus.
Auf 3 Flaschen Wodka will sich die Stadtmission bei der Bekämpfung des Virus lieber nicht verlassen. Eine bessere Lösung als die Anwendung der Corona-Schnelltests bei den Obdachlosen ist von politischer Seite aus allerdings auch nicht in Sicht.
Der Winter naht und die Situation für Obdachlose in der Pandemie wird immer schwieriger. Aus Berlin berichtete Anja Nils.
Es ist so, dass es einfach nicht geht, dass wir den Schutz der Alten und insbesondere in den Altersheimen bisher noch nicht hingekriegt haben.
So Virologe Alexander Kekulé heute Morgen hier im Deutschlandfunk. Wie wir seit Beginn der Pandemie wissen, gehören vor allem ältere Menschen ab 50 Jahren zur Corona-Risikogruppe. Die Frage, die damit einhergeht, wie können wir die Älteren besonders schützen? In Tübingen, in Baden-Württemberg, gibt es dazu ein ganz besonderes Konzept. Statt in überfüllten Bussen soll die Generation Ü60 in sogenannten Seniorentaxis fahren und das zum Bustarif. Doch der Landesseniorenrat befürchtet dadurch eine Trennung zwischen Senioren und dem Rest der Gesellschaft. Thomas Wagner hat sich dieses Tübinger Corona-Modell vor Ort angeschaut und ist dafür auch mit dem Bus gefahren.
Unterwegs mit der Tübinger Stadtbuslinie 14 von der Neckarbrücke zum Hauptbahnhof. Alles voll, mehr als ein Stehplatz ist nicht drin. Junge Leute hocken auf den Sitzplätzen oder stehen im Gang. Ältere Mitfahrer, Fehlanzeige, weil die sind häufig anders unterwegs.
Sie können als Mensch über 60 Jahren in Tübingen zum Preis des Busses ein Taxi bekommen. Das heißt Sammeltaxi, aber tatsächlich sind es Einzelfahrten. Das bringt Sie direkt von der Wohnung ans Ziel, Sie müssen es aber vorher anmelden.
Okay, wo stehen Sie am Bahnhof hier? Ja, ab 60. Dieser Seniorenheim geht ab 60.
Gesagt, getan. Telefonisch lässt sich eines der sogenannten SAM-Ü60-Fahrzeuge bestellen. Kleinbusse, die Senioren in Tübingen vom Hauptbahnhof zur Uni, vom Hölderlin-Turm zum Klinikkomplex fahren oder zu anderen Zielen im Tübinger Stadtgebiet.
Also die vorne Platz neben dürfen nicht wegen der Corona-Krise.
Keine 20 Minuten nach dem Anruf ist der Kleinbus mit der Aufschrift SAMU 60 da. Ein Fahrer öffnet die Tür, der Fahrgastraum ist durch eine zusätzlich eingebaute Plexiglasscheibe vom Fahrer getrennt. Sicher ist sicher. Gerade mal 2,50 Euro kostet die Fahrt quer durch die Tübinger Altstadt. Ein Angebot, das Sinn macht, sagt Oberbürgermeister Boris Palmer.
Wir haben zwei fundamentale Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Erstens, das Risiko an Corona zu sterben steigt mit dem Alter drastisch an. Über 80 ist es 500 Mal größer als unter 40. Und zweitens, in der jungen Bevölkerung zirkuliert das Virus sehr viel intensiver als bei den Älteren. Wenn jetzt ältere Menschen mit den Jungen im gleichen Bus sitzen, dann besteht die Gefahr, dass jemand infiziert wird, der daran schwer erkrankt oder stirbt. Und das wollen wir vermeiden, indem es zwei separate Systeme gibt.
Ich bin 56 und muss noch 4 Jahre warten, bis ich das nutzen darf.
Ein ständig wirkender Mann mit dickem Mantel und Smartphone in der Hand steht am Busbahnhof, blickt auf den Kleinbus mit der Aufschrift SAM Ü60. Dem Corona-Fahrangebot für die 60-Plus-Generation kann der Mann mit dem Handy in der Hand schon eine gute Seite abgewinnen.
Das ist eine sehr gute Idee. Ja, weil Sammeltaxi, dann kann ich hinten sitzen, dann habe ich nur den Fahrer und mich und das vermindert das Risiko. Das ist doch nicht schlecht.
Hier die Senioren im kostengünstigen Taxi, da die Jüngeren im Bus. Eine Trennung zwischen Generationen, um generationsübergreifende Infektionen zu verhindern. Allerdings, das Modell hat längst auch Kritiker auf den Plan gerufen.
Das ist eine spezielle Tübinger Lösung. Die wird nicht auf alle Städte und Kommunen zu übertragen sein. Das können sich wahrscheinlich auch nicht alle Kommunen leisten.
Uwe Bär ist Vorsitzender des baden-württembergischen Landesseniorenrates und blickt mit gemischten Gefühlen auf das Tübinger Modell. Denn dem Ganzen haftet das an, was die Schwaben gerne ein Geschmäckle nennen. Für Bär klingt das nach einer Art Absonderung der Älteren von den Jüngeren.
Man wird es nie ganz hinbekommen, dass man eine Gruppe der Bevölkerung besonders schützt. Das kann man nicht machen und das sollte man auch nicht machen, denn ich denke, die älteren Menschen wissen genau, in welchem Risiko sie sich begeben und diese Entscheidung muss man ihnen überlassen.
Die Kritik an der Ungleichbehandlung der Älteren ist nahezu zynisch.
Kontert Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, denn zum einen sei das Seniorentaxi ein freiwilliges Angebot, kein älterer Mitbürger werde zur Nutzung gezwungen, kein älterer Mitbürger erhalte Busfahrverbot. Hinzu komme,
wenn wir jemand, der ein hohes Todesrisiko hat, nicht besser schützen als jemand, für den Corona nur ein Schnupfen ist, dann machen wir einfach was falsch. Und verbesserter Schutz auf freiwilliger Basis für ältere Leute ist das Gegenteil von Diskriminierung.
Immerhin weist der streitbare Tübinger Oberbürgermeister den Stadt- und den Kreisseniorenrat auf seiner Seite. Allerdings steht er auch unter besonderer Beobachtung, seit er im Mai in einem Fernsehinterview bemerkte, man rette in der Corona-Krise möglicherweise Leute, die in ein paar Monaten sowieso tot gewesen wären. Allerdings, in Tübingen selbst befürworten viele Seniorinnen und Senioren das Projekt Seniorentaxi. Gerade für viele Ältere ist das Projekt
begrüßenswert insofern, dass die Menschen einfach geschützt bleiben. Zumal das alte Klientel ja auch das ist, was am anfälligsten ist und was am weitesten beschützt werden muss.
Von der Idee her finde ich es eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen, dass man da ein bisschen was Extras macht und weil man ja nicht weiß, im Bus sind doch meistens mehr Leute und sowas.
Dabei erstreckt sich das Tübinger Modell, wie hier in der Fußgängerzone deutlich wird, nicht nur auf die Seniorentaxis. Manche Ladengeschäfte haben auf eine Bitte der Stadt hin spezielle Einkaufszeiten für ältere Menschen eingerichtet, um Kundenkontakt zwischen den Generationen zu minimieren. Die meisten Älteren, die hier durch die engen Gässchen spazieren, tragen FFP2-Masken. Die hat die Stadt den über 60-Jährigen spendiert.
Wie schützen wir die Älteren? Über Seniorentaxis in Tübingen berichtete Thomas Wagner. Und damit endet Deutschland heute am Montag. Der Corona-Gipfel beschäftigt auch die Kolleginnen von Campus und Karriere. Mit der Frage, wie geht es weiter an den Schulen? Direkt nach den Nachrichten Thema bei meiner Kollegin Thekla Jahn. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich bin Antran. Haben Sie noch einen schönen Tag.